Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag und da freue ich mich, dass ich einen Gast im Studio habe, der uns jetzt was über sein Weihnachten erzählt. Er heißt Markus Reinhardt. Er ist ein deutscher Musiker, Songwriter, Chef des Markus Reinhardt Ensembles. Und wenn er jetzt beim Namen Reinhardt was klingelt, ja genau, er ist verwandt mit dem legendären Django Reinhardt. Das war sein Großonkel und Django Reinhardt, der wurde damals unter dem Begriff Zigeunergitarrist berühmt. Denn er gehörte, ja, weiß ich auch nicht, Sinti, Roma, Markus Reinhardt, gleich meine erste Frage, wozu gehören Sie denn eigentlich?
Ich gehörte zu dem Stamm der Sinti und wir wollen aber, dass man zu uns Zigeuner sagt. Weil man wird nämlich gerecht, wenn man nur Roma und Sinti sagt, weil es gibt nicht nur zwei Stämme. Es gibt so viele Stämme, ich kenne sie gar nicht alle. Und Django war einer der ersten europäischen Jazz-Gitarristen, der überhaupt so einen Einfluss in Amerika gehabt hat. Daher hat der natürlich eine Art Berühmtheit, eine große Berühmtheit erlangt. Aber ich sage immer zu den Konzerten oder zu jedem, haben Sie keine Angst, kommen Sie zu den Leuten hin und sagen Sie einfach Zigeuner, weil das ist einfach das deutsche Wort für uns. Und es wurde ja nur von den Politikern, diese politische Korrektheit wollen sie dann haben. Aber wir wurden ja nie gefragt. Wir als Zigeuner, wir wurden ja nie gefragt. Und es gibt natürlich Roma in Bulgarien oder wo auch immer, die nicht Zigeuner genannt werden. Aber umgekehrt in Rumänien zum Beispiel, die wollen nicht Roma genannt werden. Also das spielt alles keine Rolle. Letzten Endes ist das das deutsche Wort. Und wir deutschen Zigeuner, wir die meisten sagen, wir wollen auch Zigeuner genannt werden.
Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Genau. Ja, dann kommt da jetzt die zweite Frage. Sind Sie katholisch, christlich?
Genau. Die meisten deutschen Zigeuner, die sind auch katholisch. Die sind alle katholisch getauft. Und die meisten sind auch sehr, sehr, sehr gläubig. Und fast jede Familie hat eine kleine Kapelle, einen kleinen Altar in ihrer Wohnung oder in ihrem, da wo sie leben, oder in dem Wagen, wo sie gerade leben, hat jeder so eine kleine Kapelle mit einer Maria dabei. Und da gehen sie hin und reden mit Gott.
Ja, und dann frage ich natürlich jetzt gleich weiter, wie sah denn jetzt Ihr Weihnachten aus? Was haben Sie denn gemacht jetzt an Heiligabend und gestern?
Ja, also das war sehr, sehr, sehr turbulent. Gestern, der erste Weihnachtstag, der ist immer sehr turbulent, weil da kommen ja ganz, ganz viele Leute zusammen. Da kommt meistens die ganze Familie zusammen und die ganze Familie heißt, da sind ungefähr 150 bis 200 Personen. So, die kommen dann aus Holland oder aus Straßburg oder aus Freiburg. Hier aus Köln natürlich. Und dann holen wir uns ein Seelchen oder wie auch immer. Dieses Jahr haben wir ein Seelchen da, wo wir wohnen, im Kölner Norden, damit wir auch Platz haben. Und da wird gekocht und dann, die kommen alle zusammen und dann wird auch gefeiert. Da wird viel, viel Musik gemacht. Da wird auch viel, viel getanzt. Ja, mit den ganzen Kindern natürlich. Und der Heiligabend, da sieht ein bisschen anders aus. Da sind viele noch nicht da von den Familien, von den anderen. Da ist dann der engste Kreis der Familie. Das ist dann so, dass wir dann auch zusammen sind und da wird gekocht und natürlich. Und die Musiker gehen ständeln.
Was ist das?
Was ist das? Die gehen da, wo sie wohnen, vor den Häusern, gehen die ständeln. Die machen Musik für die Leute. Das haben unsere Vorfahren schon gemacht. Und wie viele wissen, sind ja viele im Krieg umgekommen und vergast worden. Und das haben sie vorher gemacht. Und nach dem Krieg haben sie das genauso gemacht. Dann sind mein Vater oder mein Opa sogar noch, die tun sich dann zusammen, nehmen ihre Instrumente und gehen vor die Türen und bringen den Leuten ein Ständchen.
Waren Sie auch unterwegs gestern?
Ich war auch unterwegs und habe mit meinem Cousin Janko, der auch in der Band spielt, haben wir genau das gemacht. Etwas den Leuten bringen, etwas den Leuten geben. Und das, was ich immer schön fand, unsere Alten, die haben ja ganze Familien verloren in den Konzentrationslagern. Und letztens wir ja auch, das waren ja meine Onkels und meine Tanten, die da. Aber die waren nie verbittert und die haben nie gesagt, das sind die Bösen und wir sind die Opfer. Nein, die haben genau umgekehrt, haben sie das gemacht und auf so einen Heiligabend gehen die dann und bringen den Leuten, bringen sie genau das. Und das fand ich als Kind immer so schön und sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr groß auch. Dass Leute, die sowas erfahren haben, dass die in dieser Gesellschaft, wo sie auch leben, und Deutschland war natürlich unheimlich daran beteiligt, muss man ja sagen, aber die haben trotzdem das gemacht.
Ja.
Und viele meinen ja, wir sind zu Hause und die weinen nur. Die weinen natürlich auch an solchen Tagen, vermissen sie natürlich auch ihre Familie, die nicht mehr da sind. Aber diese Größe zu haben, dann doch an den Türen zu gehen und dann den Leuten etwas Gutes zu bringen oder etwas Schönes, das fand ich eine wahnsinnige Größe.
Weil wenn man allein mal das Beispiel ihrer eigenen Familie nimmt, ihre Großeltern hatten 12 Kinder und sie sind alle nach Auschwitz deportiert worden und nur 6 haben überlebt.
Genau, meine Großeltern hatten 12 Kinder und dann sind die von Köln aus in den Messen gesammelt worden, von da aus nach Auschwitz. Dann hat mein Opa gesagt, egal was passiert, wer hier lebend rauskommt, wir treffen uns in Köln wieder. Und die Hälfte der Kinder, die sind da umgebracht worden und da gibt es ganz grausige Geschichten. Die sind von Auschwitz bis nach Köln zu Fuß gegangen. Und die haben vorher in so Zirkuswagen, Zigeunerwagen gelebt. Die kamen natürlich in Köln an und die Wagen waren weg. Und ich habe seit Jahren das Bedürfnis, so einen Wagen wieder zurück zu organisieren, damit wir etwas zurückkriegen, etwas Stolz, Würde, den aber nicht für uns behalten, sondern wieder in diese Gesellschaft eingeben. Und da sind wir auch dran. Voriges Jahr haben wir eine Wagentour gemacht durch Köln und der soll dann immer wieder in Köln woanders stehen. Da machen wir Konzerte, da machen wir Lesungen. Die Kinder sollen da auch Schulaufgaben machen, die Kinder in Brennpunkten, nicht nur Zigeunerkinder.
Und das passt ja auch wieder, sagen wir mal, zu der Haltung, die Sie auch eben an Weihnachten zeigen, dass genau. Man rausgeht, dass man ja im Prinzip auch eine frohe Botschaft hat. Wir sind noch da, guckt mal, ich möchte gerne mit euch in Kontakt treten. Was bedeutet diese Weihnachtsbotschaft für Sie? Also
diese Botschaft, wir bringen euch etwas. Und wenn du dann zu Hause ankommst, am Heiligabend, mit deinen Instrumenten, und das hat diesen Heiligabend letzten Endes für uns Kinder sowieso, aber auch für die Erwachsene, hat das etwas ausgemacht.
Markus Reinhardt, Zigeuner, wie er sich selber nennt, und Musiker und Neffe des berühmten Jazzgitarristen Django Reinhardt ist heute zu Gast im Studio. Und er hat uns schon erzählt, dass Musik eine besondere Rolle für die Familie an Weihnachten spielt. Ja, sie ist der Ausdruck von Hoffnung, von froher Botschaft, von Versöhnung. Und diese frohe Botschaft, die durfte er auch schon 2 Päpsten verkünden, für die er gespielt hat. Im Vatikan für Johannes Paul II. Und auch für Papst Franziskus in diesem Jahr. Herr Reinhardt, verstehen die auch gleich ihre Botschaft?
Ja, Gott sei Dank ist Musik eine internationale Sprache. Und ich bin damals vom Papst Wörtele eingeladen worden. Natürlich hat das damit zu tun, dass ich Zigeuner bin. Dass ich zu einer Ethnie gehöre, die ihn auch interessiert hat. Dann hat man mich gefragt und ich war richtig sprachlos, warum er sich das wünscht und so. Und dann habe ich auch nachgefragt, was er an Musik haben will. Er wollte natürlich etwas Traditionelles, diese Zigeunermusik ausmacht. Ich habe dann, weil er ja Pole war, eine Mazurka mir ausgesucht. Das war auch gut so und hatte auch Spaß. Aber ich glaube, diese Botschaft oder diese Annahme war die, dass wir da zusammenkommen. Und er gibt mir so einen Raum. Und er hat mir nicht diesen Raum gegeben, sondern diesem Volk. Ich glaube, das war dieser Sinn dieses Ganzen. Und er kann natürlich nicht 200.000 Menschen da empfangen. Also haben sie mich ausgewählt. Und ich habe das repräsentiert, dieses Volk. Und das war auch eine schöne Geste, mich da zu empfangen und mir zu sagen, hier ja, ich sage ja zu eurem Volk. Ich sage ja zu eurem Leben. Ich sage ja zu eurer Art vom Leben, wie er das macht. Und er hat ja auch gefragt, hat mich ja persönlich auch gefragt, wie ist das Leben?
Weil es gibt ja eine sehr berühmte Kollegin, auch Marianne Rosenberg, die hat ja ganz, ganz spät auch erst gesagt, dass sie
Zigeunerin,
Sinti, okay,
auch Sinti, genau.
Auch Sinti. Mit welchem Selbstverständnis gehen Sie so durchs Leben? Wird man angenommen leichter heute oder wo stehen wir da gerade?
Für mich gab es diese Frage gar nicht. Ich war in dieser Familie drin und ich habe diese Musik gemacht, die Django Reinhardt und auch diese typisch Zigeunermusik, diese ungarische Schardas, wo die Leute sagen, das ist Zigeunermusik. Schardas-Fürstin, Gräfin Maritza. Damit bin ich ja aufgewachsen. Unsere Alten haben das ja alle gespielt. Man muss sagen, wir haben ja keine Schriftsprache. Alles, was wir haben, wird mündlich überliefert. Deshalb sind die Alten ja unsere Bücher. Deshalb sind die anderen Alten ja auch so wichtig. Auch wenn sie krank sind, wenn sie nur da liegen, sind sie trotzdem, weil sie die übertragen Informationen. Und das war ja an diesem Dritten Reich eigentlich so schlimm, dass man unsere Bücher vernichtet hat, diese Informationen. So, das war ja mit das Schlimmste daran. Aber ich stand zum Beispiel bei uns auf dem Platz, da wo wir wohnen, in Kölner Norden, da war ich 10, 11, 12, egal. Und man muss sagen, weil wir darauf angewiesen sind, zu reden, wegen den Informationen rauszulocken, gibt es da eine wahnsinnige Diskussionskultur. Und sie sind immer dran am Reden und so. Ich habe meinen Opa gefragt, warum lohnt es sich für mich, ein Zigeuner zu sein? Und dann hat er mir so ein paar Sachen gesagt, die mich richtig überzeugt haben.
Haben Sie mal ein Beispiel für uns?
Ja, dass diese Kultur, diese Werte darauf basieren, dass jeder auf den anderen Acht gibt. Ihm ist der andere nicht egal. Dass er guckt, wie es dem geht. Das kam natürlich auch daher, weil sie immer auf einem engen Raum gelebt haben. So, und die hatten eben kein Land. Wir haben ja auch nicht das Wort für Krieg. Wir haben kein Wort für Krieg, weil wir ja nie Land gehabt haben, um das zu verteidigen. Aber ein großer Wert ist natürlich der Mensch. Und deshalb achtet jeder auf den anderen, wie es dem geht. Wenn es dem schlecht geht, geht es mir automatisch auch schlecht. Und wir denken nie in der Ich-Form. Wir denken immer in der Wir-Form. Das hat natürlich auch seine Facetten. Dass ich jetzt alleine hier sitze, hat das ja auch so eine Verantwortung. Ich kann nicht nur für mich reden. Ich muss ja auch für meine Familie gerade stehen.
Und wo wir beim Reden sind, unterhalten Sie sich auch in Romanesco?
Genau. Und Romanes, ja.
Romanes.
Wir reden zu Hause Romanes.
Was heißt denn da fröhliche Weihnachten?
Ilacci Rati, Ilacci Weihnachten. Wir benutzen das deutsche Wort, weil wir ja in Deutschland gelebt haben, sagen wir Ilacci Rati oder Ilacci Weihnachten.
Dann wünsche ich Ihnen auch Ilacci Weihnachten. Markus Reinhardt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren und uns das alles erzählt haben.
Ich danke auch.